Es ist Donnerstag, der 24. März, kurz nach 16 Uhr. Sie hören das deutsche Infomagazin bei Radio Televisión Marbella auf der 107,6 in Marbella und San Pedro Alcántara und weltweit per Livestream auf www.rtvmarbella.tv. Eine Stunde lang News, Interviews, Veranstaltungstipps und deutsche Musik. Zur deutschen Ausgabe ist natürlich auch heute die richtige Lektüre, wenn man informiert sein will. Wir werfen einen Blick rein in das Blatt mit Uwe Scheele, dem Chefredakteur, der am Telefon mit dabei ist. Live zu Gast im Studio ist Sascha Falk, Geschäftsführer der FRD Estate GmbH. Er entwickelt nicht nur Projekte in Berlin und Potsdam, sondern ist auch in Spanien an der Costa del Sol aktiv. Ocean View heißt die Anlage, die er hoch oben in La Mairena bauen lässt. Über das, wo er sonst aktiv ist und wie sein Werdegang aussieht, sprechen wir in dieser Stunde. Eine Sendung, bei der sich das Dranbleiben lohnt, am Mikrofon bis 17 Uhr, Dietmar Förster.
Deine Hand auf meiner Haut, ich kann es spüren, kannst du es auch. Jeder Blick ist helles Licht, was uns so viel verspricht. Tausend Flammen überall, ein Kuss, ein Systemausfall. Auf einmal bin ich zwei und aus zwei wird drei. Keine Angst, nur ein bisschen Mut. Dass du kommst, tut einfach gut. Baby, komm und rock mein Herz. Gönn mir Glück und süßen Schmerz. Baby, baby, komm und rock mein Herz. In meinem Haar, eine Runde mit dem Motorrad. Wir werden dich jetzt feiern gehen. Den Alkohol, den lass ich stehen. Spürst du, wie heiß ich brenn und meine Seele Feuer fängt? Ja, ich will dich, will dich. Ja, ich will dich, will dich. Voller Glück, jeder Atemzug. Krieg jetzt schon von mir nicht genug. Baby, komm und rock mein Herz. Gönn mir Glück und süßen Schmerz. Baby, baby, komm und rock mein Herz. Baby, komm und rock mein Herz. Wie ein lautes Rockkonzert. Baby, baby, komm und rock mein Herz. Baby, komm und rock mein Herz. Gönn mir Glück und süßen Schmerz. Baby, baby, komm und rock mein Herz. Wird jeder Tag genau gezählt. Herzlich willkommen in meiner Welt. Wow!
Christine Stark und Rock mein Herz. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mit der Wochenzeitung Süddeutsche Ausgabe wollen wir uns auch diese Woche zu Beginn der Sendung einen Überblick über das aktuelle Geschehen an der Costa del Sol in Marbella und Spanien verschaffen. Und dabei hilft mir wie immer Uwe Scheele, der Chefredakteur, der jetzt am Telefon zugeschaltet sein müsste. Hallo und einen schönen guten Tag, Uwe.
Hallo Dietmar, ja, ich bin zugeschaltet.
Ja, ist bei euch der Himmel auch so gelb wie hier in Marbella?
Ne? Nicht nur gelb, sondern orange ist er hier. Man sieht hier kaum noch was. Also man muss hier, was sehr ungewöhnlich ist, um 16 Uhr Licht anmachen. Mhm. Es ist zu dunkel drin und es ist der Wahnsinn. Also es regnet im Moment nicht, aber es hat sich wie so eine Sahara-Sandschicht über die Stadt gelegt hier.
Genau, du solltest mal mein Auto sehen. Ne? Also es sieht aus wie die Sau. Ne? Und Gott sei Dank war ich...
Meins auch. Und ich hatte es gerade in der Waschstraße letztes Wochenende.
Gott sei Dank war ich nicht. Habe ich gesagt, ich warte lieber noch mal ein bisschen, falls noch mal was kommt. Ne? Also genau, aber
war
gut.
War vernünftig, war sicherlich gut, ja.
Wir werden dann sehen, wie es weitergeht. Ne? Uwe, in den letzten Tagen gab es ein Thema, das uns alle auch sehr beschäftigt hat, ne? Weil wir alle ja unmittelbar davon betroffen sind, und zwar die Proteste der Spediteure, die zu Lieferengpässen und leeren Regalen in vielen Supermärkten geführt haben. Und die Straßen haben sie ja auch blockiert, die LKWs, wie man bei euch auf der Titelseite auch sehen kann, ne? Und auch hier als Autofahrer in Marbella feststellen konnte. Ne? Ist denn da ein Ende in Sicht? Die Situation hat sich ja immer mehr zugespitzt die letzten Tage.
Derzeit noch nicht. Also es wird verhandelt mit der Regierung. Es ist, man muss mal auch sagen, begonnen hat das Ganze, diese Proteste, von einer, also nicht dem großen Dachverband der Spediteure, sondern kleineren Einzelverbänden oder Zusammenschlüssen, die da wirklich sehr radikal auf die Straße gegangen sind und andere, die fahren wollten, daran gehindert haben, zu ihrem Ziel zu kommen. Das hat zu enormen wirtschaftlichen Schäden inzwischen schon geführt. Mehr als 600 Millionen Euro schätzt man alleine an Schäden für die Lebensmittelindustrie. Also das ist enorm und vor allem es führt auch zu nicht nur zu Lieferengpässen, sondern auch zu Problemen bei großen Herstellern in der Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel Cuscampo, Heineken, Danone, die also alle jetzt möglicherweise die Produktion teilweise jedenfalls einstellen müssen, tageweise. Auch VW war schon davon betroffen, weil einfach keine Teile ankommen, weil eben alles blockiert wird und die Firmen sind ja immer mehr auf Just-in-Time ausgelegt und brauchen halt diese Lieferkette, und wenn die unterbrochen wird, dann ist das ein großes Problem. Die Lkw-Fahrer fordern die Senkung der Dieselsteuer, also jedenfalls diese, die da streiken jetzt auf der Straße, ziemlich brutal vorgehen. Die Regierung hatte 500 Millionen Euro angeboten als Ausgleichszahlung, aber das darauf sind sie nicht eingegangen. Jetzt wird weiter verhandelt und man kann nur hoffen, dass es bald zu einem Ergebnis kommt. Das ist, kann man schon sagen, es ist in gewisser Weise eine Geiselhaft der ganzen Gesellschaft, was die Lkw-Fahrer da machen. Denn betroffen sind wir ja alle von den hohen Spritpreisen.
Genau.
Und es betrifft ja eben nicht nur die Lkw-Fahrer, es betrifft auch Leute, die täglich zur Arbeit fahren müssen, die dann auch nicht einfach sich mit ihrem Pkw organisieren können und die Straßen blockieren können. Also ich verstehe sowieso nicht diese Toleranz von Seiten der Regierung und von Seiten der Polizei gegenüber diesen Lkw-Fahrern, die wirklich ganz unverschämt sich verhalten und das ganze Land, die ganze Wirtschaft versuchen lahmzulegen. Das geht einfach nicht so.
Mhm. An dieser Stelle begrüßen wir mal kurz meinen Studiogast, Sascha Falk, der in La Marina ein großes Projekt baut. Ne? Im Prinzip können Sie ja froh sein, dass Sie mit dem Bauen noch nicht angefangen haben, ne? Weil wenn dann wahrscheinlich einer auch da es zu Nachschubproblemen kommen würde, ne? Wäre ein richtiges Problem wahrscheinlich.
Ja, erstmal schönen guten Tag, hallo. Also definitiv, ich habe mich ja heute erst wieder mit meinem Bauunternehmen dazu unterhalten und das ist natürlich ein Riesenthema. Und ich hoffe, dass dort bald jetzt ein Einsehen ist und irgendwie beide Seiten aufeinander zugehen, weil das ist natürlich schon dramatisch. In erster Instanz merken wir das dann im Supermarkt, aber auf der anderen Seite kommt natürlich auch das ganze berufliche Leben da irgendwie zum Stehen, und da entstehen nur Probleme, und ich hoffe, dass das bald wieder gelöst wird.
Mhm. Uwe, Ministerpräsident Pedro Sanchez ist ja jetzt ein bisschen aktiv geworden. Heute soll es eine Sitzung geben, ne? Weil der Druck ja
genau,
auf ihn zugenommen hat.
Wurde, ne? Genau, die vorgezogen wurde auch. Es ist eine Einigung zumindest erzielt worden mit den Fischern. Von daher ist da leichte Entwarnung gegeben. Also es war ja auch so, dass der frische Fisch hier knapp wurde. Der musste aus Portugal und Marokko eingeführt werden.
Und Italien, ne?
Fisch da war und Italien. Und wenn er überhaupt dann ankam. Und jetzt ist natürlich die Frage, die Fischer laufen wieder aus.
Sind heute Morgen um 5 Uhr wieder ausgelaufen.
Genau,
ne?
Die Frage ist bloß, ob der frische Fisch dann jetzt auch ankommt. oder ob da wirklich wieder behindert wird. Denn also das geht einfach nicht so weiter. Das ist eine Erpressung und wie gesagt, kann ich nur noch mal sagen, sowas geht nicht, sowas kann man nicht hinnehmen. Auch von den Polizeiorganen her muss dem ein Ende bereitet werden.
Ja, die Fischer von Marbella haben dann vielleicht nur die Möglichkeit, den Fisch dann in Marbella vor Ort zu verkaufen. Ne?
Ja, aber es geht ja darum, den Fisch auch in die Restaurants zu bringen. Genau. Da gab es auch schon die ersten Restaurantschließungen aufgrund von diesen Lieferengpässen, weil eben kein frischer Fisch mehr da war.
Mariscaria Jacinto hat geschlossen mehrere Tage.
Malaga war davon betroffen. Und wenn das jetzt länger anhält, dann sind da natürlich noch andere vom Treffen. Ganz davon abzusehen, dass, wie wir gerade gehört haben, natürlich das ganze Problem sich auch in den Supermärkten langsam bemerkbar macht und dass gewisse Produkte auch da knapp werden. Weil die Leute natürlich auch Hamsterkäufe machen, muss man auch sagen. Mhm. Es heißt, jetzt werden die Lebensmittel oder bestimmte Lebensmittel werden knapp, besonders frische und Milch zum Beispiel. Und das führt dazu, dass die Leute dann wie die Wahnsinnigen auch dann solche Produkte einkaufen.
Nudeln, Eier gab es auch schwer zu bekommen. Ne?
Ja. Sonnenblumenöl und sowas. Ne? Und das ist dann schnell ausverkauft und da kommt man dann auch nicht so schnell mit dem Liefern hinterher.
Genau, ja, müssen wir mal gucken, wie sich noch entwickelt. Vielleicht gibt es ja im Laufe des Tages noch eine Lösung, dass das endlich aufhört und dass wieder ein bisschen Normalität einkehrt. Ne? Und weil das Ganze ja auch nicht gut ist für eine Region, in der ja viel investiert wird hier an der Costa del Sol. Ihr schreibt zum Beispiel diese Woche, dass allein ja die Hotelinvestition in Marbella die Summe von 1 Milliarde Euro überschreiten. Ne?
Das ist ja eine ganze Menge. Es ist wirklich ganz enorm, weil mehrere Hotelprojekte da anstehen, zum Abschluss kommen oder noch in Vorbereitung sind. Also sind ja eine ganze Reihe. Das Hotel El Fuerte wird umgebaut, praktisch neu gestaltet, zu einem 5-Sterne-Hotel ausgebaut. Das Hardrock-Café wird bald eröffnet, Hardrock-Hotel natürlich, wird bald eröffnet an das ehemalige Andalusia Plaza. Das alte Don Miguel wird umgebaut und auch bald eröffnet als Club Med Magna Marbella. Es war ja lange Zeit geschlossen, dieses legendäre Hotel Don Miguel, was zwar nicht direkt am Strand ist, aber trotzdem ein alteingesessenes Hotel war. Also sind eine ganze Menge und dann gibt es noch ein anderes Hotel da in den Dünen von Marbella, was auch jetzt in Angriff genommen wird. Las Dunas Club, es hat auch Investitionen von 200 Millionen Euro angekündigt. Also das sind wahnsinnige Investitionen und da tut sich einiges in dem Bereich.
Genau.
Das W-Hotel, genau. W-Hotel hatte ich vorhin
in Las Chapas, in der Nähe der Düne Real de Zaragoza.
Genau. Ja, genau. Das sind also einige, die so kommt es zu der 1 Milliarde Euro, die insgesamt da investiert wird.
Genau, Marbella, wie gesagt, ein gefragter Standort, ne, den man auch als solchen erhalten und vermarkten will. Ne, und da war es natürlich nicht so gut, dass das Unwetter in Marbella wieder Schäden an den Stränden verursacht hat, jetzt die letzten Tage. Ne, wo doch die für den Tourismus so wichtige Semana Santa bevorsteht. Ne, nur noch 2,5 Wochen bis beim Sonntag.
Ja, man war ja schon damit beschäftigt, jetzt auch die Strände wieder vordermann zu bringen. Es wurde auch von der spanischen Regierung gefordert, also von der Zentralregierung in Madrid, da etwas zu tun. Da gab es Verhandlungen und Gespräche auch mit der Stadt Madrid, mit der Stadt Malaga. Ja, Marbella, das haben wir es. Aber jetzt ist wieder ein Unwetter dazwischen gekommen, hat enorme Schäden wieder verursacht in Marbella. Und es ist zu hoffen, dass es jetzt also in einer schnellen Maßnahme auch dazu wieder beigetragen wird, dass diese Strände wieder hergestellt werden bis zur Semana Santa, die ja wirklich bevorsteht, die Osterwoche.
Ja, Sascha Falk, ne, als Investor ist man auch wirklich immer daran interessiert, dass die Politik auch ihre Hausaufgaben macht, ne, und auch, dass wirklich alles die Infrastruktur stimmt. Ne, und
Ja, also grundsätzlich auf jeden Fall. Es ist halt immer die Frage, ich kann ja da nichts machen, ich kann immer nur hoffen und dort irgendwie Kontakt aufnehmen, nette Gespräche führen und so geht es halt allen anderen auch. Aber am Ende des Tages sind wir ja da im Endeffekt dann halt auch ferngesteuert und abhängig und können ja nur hoffen, dass das funktioniert.
Genau. Uwe, aufgefallen ist mir diese Woche auch wieder eure Serie, der Schreibtisch als Seele, ne? Und da habt ihr diesmal eine Modedesignerin aus Benavis porträtiert.
Genau, der Schreibtisch als Spiegel der Seele. Wobei wir dieses Mal die Modedesignerin Regina Tiefenbach aus Benavis ohne Schreibtisch haben. Also es ist eine Chefin ohne Schreibtisch sozusagen, weil sie eben Modedesignerin ist und sie hat zwar so einen Tisch, aber das ist kein Schreibtisch, sondern ein Arbeitstisch, an dem sie ihre Modelle entwirft, die dann direkt praktisch auf den Stoff gedruckt werden. Das ist eine sehr interessante Sache. Sie entwirft praktisch selbst die Sachen, die sie dann auf die Stoffe überträgt, mit einer Art Heißmangel, kann man sagen. die dann da direkt übertragen wird. Und es ist eine spannende Geschichte, auch sehr originell und sehr einzigartig. Und ja, sie hat natürlich viele Kunden aus der Region hier, Kundinnen muss man sagen, in erster Linie natürlich, weil sie, ich glaube, in erster Linie auch für Frauenmode entwirft. Angefangen hat das Ganze mit ganz besonderen Gürteln, die sie vor vielen Jahren entworfen hatte und dann auch Kontakt hatte mit bekannten Modemachern, Rudolf Mooshammer. Unter anderem hat ihre Gürtel für sein Geschäft in München entdeckt gehabt. Und so kam es halt, dass langsam das Ganze immer größer wurde und sie jetzt ein eigenes Geschäft hat, aber auch eine Internetseite. Eine sehr interessante Geschichte.
Genau, auch in Benavis gibt es interessante Leute. Ne? Uwe, diese Woche also beim Kauf von Süddeutsche Ausgabe 72 Seiten Lesegenuss, denn die Beilage Lebendiges Andalusien gibt es mit dazu, ne? Ohne Aufpreis. Was steht denn da drin?
Genau, wir haben nicht nur jetzt 56 Seiten diese Woche, sondern was auch schon mehr ist, sondern haben diese 16-seitige Sonderbeilage über Andalusien. Also es sind verschiedene Aspekte von Andalusien, wie zum Beispiel Naturtourismus in Andalusien, die Semana Santa in Andalusien, und zwar nicht nur in Malaga, sondern in Sevilla, in Granada mit einigen besonderen Tagen und besonderen Events jeweils oder Sehenswürdigkeiten in den Städten da. Wir haben Tipps aus verschiedenen Regionen, aus Malaga auch, aber natürlich aus ganz Andalusien. Also es ist lesenswert, auf jeden Fall.
Was mein Studiogast Sascha Falk freuen dürfte, wenn er die Süddeutsche Ausgabe diese Woche nicht zu fassen kriegt. Er fliegt am Samstag, glaube ich, zurück oder am Sonntag. Ne?
Genau.
Die liegt nämlich auch noch im Tagesspiegel bei, nämlich am Sonntag, ne? Als große Beilage. Ne? Wie kam es dazu?
Genau, die gleiche Beilage liegt auch im Tagesspiegel. Wir machen das schon seit einigen Jahren, diese Zusammenarbeit mit dem Tagesspiegel in Berlin. Eigentlich ist der Hintergrund die ITB in Berlin. Die ITB in Berlin, die aber dieses Jahr auch nur digital stattgefunden hat, denn da ist natürlich nicht nur Andalusien, sondern auch Malaga immer sehr stark vertreten, und das ist eine Gelegenheit für den Tourismusverband Andalusiens, da ordentlich Werbung zu machen und eben dann auch mit so einer Sonderbeilage in der größten Berliner Zeitung Tagesspiegel da aufzutreten.
Gut, also Qualität und Quantität diese Woche beim Kauf von Süddeutsche Ausgabe. Ne? Bedankt mich bei dir, Uwe, fürs Gespräch und sag tschüss bis nächste Woche.
Ich danke auch, bis dahin. Tschüss.
Uwe Scheele, Chefredakteur von Süddeutsche Ausgabe.
Draußen gibt es absolut keinen Grund für gute Laune. Wir hängen an der Tanke und frieren uns die Bierhand blau. Die Welt ist heute Morgen so im Arsch wie gestern auch. Doch auf einmal steh ich trotzdem gerne auf. Du bist zum Aufruhr, aber du machst alles warm. Vielleicht war ich nur ein Verlierer, der so tut, als wär er hart. Doch wenn du bei mir bist, wird das alles ganz egal. Denn jetzt ist alles anders, weil du mich magst. Kann ich mit der Visage lehnen dich ab. Und was die Leute reden, ist ein bisschen mehr egal. Und die Welt ein bisschen weniger im Arsch. Alles anders, weil du mich magst. Kann ich mit der Visage lehnen dich ab. Und was die Leute reden, ist ein bisschen mehr egal. Und die Welt ein bisschen weniger im Arsch, weil du mich magst.
Ich weiß, um mich zu lieben, muss man echt.
Sie passt in meine Arme, doch ihr Herz ist groß wie Russland. Ein neuer grauer Tag, doch ich nehme ihn mit Kuss an. Mit dir wird Bus fahren zum Mustang.
Ich bin cool bis zum Erfrieren, doch mit dir geh ich in Flammen auf. Blumen explodieren um mich rum, wenn du mich anschaust. Und seit du hier bist, ist die Welt nicht mehr im Arsch.
Zwölf Uhr, steh nicht auf. 1 Uhr, ich geh nicht raus. 2 Uhr, steh nicht auf. 3 Uhr, sieht ähnlich aus.
Denn jetzt ist alles anders, weil du mich magst. Kann ich mit dir die Sache leben, die ich hab. Und was die Leute reden, ist ein bisschen mehr egal. Und die Welt ein bisschen weniger im Arsch. Alles anders, weil du mich magst. Kann ich mit dir die Sache leben, die ich hab. Und was die Leute reden, ist ein bisschen mehr.
Und die Welt ein bisschen weniger im Arsch, weil du mich magst.
Schmidt featuring Crow, alles anders. Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Mein heutiger Gast im Studio ist Diplomkaufmann und Geschäftsführer der FRD Estate GmbH in Berlin. Er ist im Immobilienbereich in Berlin und Brandenburg aktiv und hat in seiner Berufslaufbahn zahlreiche internationale Projektfinanzierungen von Eigenkapital im dreistelligen Millionenbereich in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Immobilien begleitet. Und mit FRD Estate ist er jetzt auch in Spanien aktiv. Ocean View heißt das exklusive Wohnprojekt, das in La Mairena entstehen wird. Nochmals hallo und herzlich willkommen, Sascha Falk.
Ja, schönen guten Tag. Hallo, vielen Dank.
Herr Falk, die Werbeschilder von Ocean View Marbella sind schon überall zu sehen, ne? Unten an der A7, ne? Oben auf dem Grundstück in La Mairena wehen auch schon die Fahnen. Ne? Wann geht's denn los mit dem Bau der 44 Apartments und Penthouse-Wohnungen mit Blick auf Afrika und Gibraltar?
Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt. Gefühlt kann es jeden Tag losgehen, aber wichtig ist immer, dass man gut vorbereitet ist. Ja, ist wahrscheinlich naturbedingt so, dass man natürlich immer versucht, alles zu durchdenken, alle zu involvieren, ob es der Bürgermeister ist, ob es die Nachbarn ist, ob es irgendwelche Institutionen sind, weil uns ist es wichtig, dass alle beteiligt sind, alle Bescheid wissen. Ja, und es ist eigentlich nur noch eine Sache von Tagen.
Das Projekt weckt die Neugier, ne? Einerseits wegen der Lage und weil es eines der letzten dort oben über den Dächern Marbella sein wird und weil es vom Architekturbüro Villarroel Torrico konzipiert wurde. Ne? Pablo Villarroel ist der verantwortliche Architekt. Wie sind Sie beide denn zusammengekommen?
Ja, es war so, ich war 2016 in einem Sommerurlaub erstmalig überhaupt im Festland Spanien. Für mich natürlich so ganz typisch, wie man das mal macht als Deutscher. Man fährt in Urlaub, Griechenland, Italien. Mhm. Und wenn man nach Spanien fährt.
Pauschalreise oder Ferienhaus oder Ferienwohnung? Oder?
Ja, also ich war eigentlich in einem Hotel hier in Marbella und war erstmalig überhaupt im Festland. Und
ach so,
ja,
sonst immer auf Malle oder auf den Kanaren?
Ja, ganz genau. Okay. Und so der Klassiker. Und ich habe mir das eigentlich. Das war so spontan durch einen Freund und ich war halt wirklich schwer beeindruckt und habe mich da sofort verliebt, auch in die Leute, in diese ganze Umgebung und habe mir dann halt auch irgendwie mein Projekt angeschaut, weil ich meine, ich bin halt Immobilienentwickler und was liegt da näher, dass man sich da auch mal bestimmte Projekte einfach aus Spaß anguckt und dann bin ich halt auf ein Projekt gekommen, was halt auch von Pablo Villarroel persönlich begleitet wurde, habe mich dann halt auch entschieden, da eine Investition zu tätigen und habe ihn da 2016 kennengelernt und er ist halt wirklich
ich glaube, ich darf es verraten, Palo Alto, ne? Also ja, hier genau. Um die Ecke noch hin, ja, ne?
Genau. Und ja. Das war wirklich ein sehr netter Moment, weil Pablo Villarroel spricht halt fließend Deutsch, hat auch eine Historie in der deutschen Schule in La Mairena. Also von daher, sage ich mal, hat es sofort zwischen uns gefunkt und er hat auch im Endeffekt da die Ideen, die ich gehabt habe für Marbella, weil ich bin ja Projektentwickler mit Leib und Seele und für mich ist es ja insgesamt eine Leidenschaft. Ja, da hatten wir dann gleich, sage ich mal, ein sehr gutes Momentum und hat mich natürlich extrem gefreut, weil seine Familie und auch das Architekturbüro ist ja seit Jahrzehnten wirklich extrem renommiert und hat ja einen ganz großen Namen hier.
Genau, also Pablo war schon hier, sein Bruder Matthias war schon hier, Matthias Frau Franka war auch schon hier, ne? Also die ganze Familie war schon zu Gast im deutschen Infomagazin. Ne? Die Immobilie, die Sie da gekauft haben in Palo Alto, auch eine wunderbare Anlage, ne? Haben Sie die aber primär als Investition gekauft oder auch, um dann zu sagen, oh Mensch, ich möchte irgendwie mal was Eigenes haben, um da würde ich dann auch meine Urlaube zu verbringen oder längere Tage?
Also ich bin jetzt hier eigentlich nach Marbella vor 5 Jahren oder vor fast 6 Jahren gekommen, mit gar nicht mit der Idee hier irgendwie zu bleiben, sondern das war so ganz spontan und ich bin halt sehr spontan als Unternehmer und habe mir gesagt, komm, das kaufst du dir. Und so hat sich das Ganze im Endeffekt sehr, sehr schön entwickelt. Und ich habe 3 Kinder und das ist nur so ein kleines Apartment. Wir werden sicherlich irgendwann mal umziehen. Das war so ein erstes
Wobei, so klein sind die Apartments in Palo Alto nicht, ne, oder?
Ja, das ist richtig, aber ich habe mir da so ein kleines Apartment gegönnt, weil wir sind ja auch in Berlin ansässig. Okay. Und jetzt haben wir halt zwei Heimatorte. Einmal Berlin, einmal Marbella.
Aber die Hauptbühne Base ist immer noch Berlin, ne?
Berlin, oder? Genau. Okay. Aber meine Familie ist halt auch sehr, sehr häufig hier über mehrere Wochen und liebt es einfach. Und das ist halt wirklich extrem schön. Aber irgendwann werden wir uns sicherlich nochmal vergrößern. Aber insgesamt ist alles rund.
Okay, als erfolgreicher Unternehmer, Sie haben es gesagt, hat man dann bestimmt Ideen im Kopf, ne? Diese dann umzusetzen und dann tatsächlich ein geeignetes Grundstück zu finden, ne? Ist dann aber doch nochmal was anderes, ne? Wie sind Sie zum ersten Mal auf diesen Plot da oben gekommen?
Ja, also im Endeffekt ist es ja so, man hat ja Freunde und Bekannte im geschäftlichen Bereich, sowohl in Deutschland als auch international. Man tauscht sich aus, wo warst du im Urlaub, was machst du? Und im Endeffekt haben dann so einige Bekannte von mir mitbekommen, dass ich öfters nach Marbella fahre. Und das ist dann halt Schicksal. Und dann hört man sich um und sagt, ja Mensch, ich habe da was, guck dir das mal an. Und das kam halt von außen. Also nicht, dass ich hier war und jemand hat mir das vorgestellt, sondern es kam aus Deutschland quasi in Kontakt. Mhm. Und dann bin ich mit diesem Grundstück quasi unterm Arm.
Okay, da gab es auch schon einen Plan dafür und so weiter.
Ja,
und,
ja, gab es zwischen Grundplanung, die waren aber ganz anders dargestellt. Und dann habe ich das mir unter den Arm genommen quasi, bin da zu Pablo und er ist ja da wirklich extrem offen und ich habe da eine Idee gehabt, wo ich gesagt habe, komm, das sind hier so viele Apartments, 70 an der Zahl, das ist alles viel zu viele Einheiten, viel zu kleine Apartments, weil das ist ja wie so eine Landzunge.
Dicht und dicht
an
dicht. Ne?
Und dann habe ich gesagt, also für diesen Ort, das ist ja so ein einmaliges Momentum, wie so ein Amphitheater, wo jedes Gebäude nebeneinander stehen kann. Das ist eine einmalige Chance, das müssen wir anders machen. Und da, man steigert sich ja dann irgendwann so ein bisschen gemeinsam so rein und dann hat sich da so eine richtige Vision entwickelt.
Und dann sind Sie beide gemeinsam hochgefahren auf den Berg, ne? Und haben gesagt, sind Sie da gestanden? Ne?
Ja.
War das Wetter gut an dem Tag? Oder?
Ja, phänomenal. Das war ja Anfang des Jahres. Jeder, der Marbella kennt, gerade so in dieser Zeit, also ab November, Dezember, Januar, Februar, dann ist wirklich so eine klare Sicht.
Und
man kann wirklich
und
man die andere Seite sehen von Afrika. Und dann habe ich ihn natürlich auch abgeholt. Der hat sich auch gefragt, wie ich dieses Grundstück organisiert habe. Mhm. Ja, und dann war natürlich auch noch sein sehr guter Freund und Projektmanager Toni Parado bei, den ich auch kennengelernt habe. Ja, und den konnte ich dann auch dafür begeistern. Und der ist jetzt halt auch mein General Manager. Und so sind wir jetzt ein gutes Gespann für dieses Projekt.
Und die Voreigentümer wollten einfach nicht weitermachen mit dem Projekt oder hatten kein Geld mehr, oder?
Nein, also das war halt, glaube ich, für die nur eine Opportunität.
Okay.
Also es gibt ja verschiedene Ansätze, warum man etwas kauft. Der eine will es tatsächlich daraus etwas kreieren und der andere versucht es nur für sich als Investition und das dann irgendwie weiterzuhandeln. Und für mich, ich habe da wirklich eine Vision gehabt, weil ich habe da die Sachen wirklich gesehen und ich freue mich umso mehr, dass ich da kaum warten kann, was wir da jetzt in den nächsten Tagen loslegen.
Und wie haben Sie das dann konkret nach Ihren Vorstellungen verändert? Dann haben Sie dann gesagt, komm Pablo, lass uns mal hinsetzen, ich stelle mir das so und so vor.
Genau.
Und Pablo macht
ganz
dann
einfach. Wir haben die Pläne auf den Tisch gepackt und dann haben wir zu dritt uns da rüber gelehnt, haben gesagt, okay, nee, also da muss viel mehr Licht rein, die eine Wand stört, wir müssen das ein bisschen anders gestalten und dann waren die Schlafzimmer irgendwie nicht so gut und insgesamt haben wir das dann runter dosiert von, weiß nicht, weit über 70 Einheiten und waren dann bei 44 und dann kann man sich ja im Umkehrschluss vorstellen, was das dann natürlich im Ergebnis für eine tolle Fläche geworden ist.
Und dann reicht man das Projekt ein im Rathaus oder was?
Ganz
und fragt dann, ist das machbar und so weiter?
Ja,
und,
genau. Aber die waren alle sehr aufgeschlossen, das war ein guter Austausch. Ich bin natürlich da auch sehr dankbar, weil ich habe ja da auch gerade mit dem Büro von Pablo da auch jemanden an der Hand, die da sehr, sehr gut.
Weil die sich schon mit Palo Alto viel mit Ochen zusammengearbeitet haben.
Ja,
ne? Genau.
Das war alles exzellent. Da bin ich sehr, sehr glücklich.
Sie haben ja vorher, wie gesagt, schon Erfahrungen im Immobilien- und Baubereich. Ne? Kann man die dann aber einfach so in ein anderes Land verfrachten, ne? wo viele Dinge ja anders laufen, auch die ganzen Genehmigungsverfahren anders sind als vielleicht in Deutschland?
Also grundsätzlich es ist jedes Projekt immer neu und jeder Standort hat auch seine Eigenheiten. Es gibt aber so ein paar Grundregeln, würde ich einfach mal sagen. Mhm. Ja, es gibt so, im Englischen sagt man dazu, all business is local. Ja, ich kann nicht versuchen, von außen in einen Markt hineinzuwirken und da, wo meine Idee da war, zu sagen, Mensch, das ist hier so toll und wenn man das mal mit Mallorca vergleicht, das sind ja weit über 30-35% aller Käufe, das sind ja von Deutschen und das ist ja hier gerade verschwindend gering. Das sind ja 4-5% pro Jahr, das ist ja gar nichts. Und da habe ich ja diese Opportunität gesehen und da habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich das richtig machen? Und dann war mir wichtig, ich muss ein Team zusammenstellen. Ein Team von Menschen, die hier wirklich von hier sind, die sozusagen gestanden sind. Und das habe ich als allererstes gemacht.
Und da hat Ihnen wahrscheinlich Pablo Villarroel auch dabei geholfen, nehme ich mal an.
Unter anderem, natürlich. Und das ist, da bin ich ja wirklich sehr froh. Und deshalb, glaube ich, ist es auch das Geheimnis jetzt, warum wir so gut auch aus den Startlöchern Löcher gekommen sind und als Team insgesamt so gut funktionieren.
Mhm. Muss man eigentlich Spanisch können, um dann auch da so ein bisschen überall mit dabei zu sein? Und,
ja, also grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich auch Spanisch lerne. Ich bin jetzt sicherlich jetzt kein Native Speaker, aber es gibt ja hier auch quasi die Möglichkeit, sich im Englischen zu unterhalten. Mhm. Ansonsten funktioniert das eigentlich auch so in so einer Mischform sehr, sehr gut.
Genau, der Vorteil ist ja auch, dass Pablo also sowohl Spanisch als auch Deutsch sehr gut spricht, ne? Oder perfekt eigentlich.
Genau. Mhm. Und bei mir war es halt auch so, ich habe jetzt mittlerweile ein Team aufgebaut. Ich habe spanische Ingenieure, die bei mir direkt angestellt sind. Ich hab da ein komplettes Team jetzt mittlerweile, eine Firma, die hier komplett quasi aus dem Büro heraus agiert und arbeitet.
Genau, und das Bauunternehmen ist Alchimia, ne? Die ganz ja genau. Hier auch sehr viel schon erfolgreich gebaut haben.
Seit Jahrzehnten, genau.
Genau. Erzählen Sie mal ein bisschen mehr über das Grundstück. Ne? Das liegt also direkt gegenüber der Urbanisation El Soto oben, also in La Mairena. Ne? Wie wird das Ganze aussehen und welche Immobilien kann man dann dort erwerben?
Genau, also für uns war es ja natürlich so, wir waren dann da sozusagen am Kreieren und dann war eigentlich im Endeffekt die Idee klar, und zwar, welchen Ansatz wollen wir haben? Wir wollen diese einmalige Chance, ja, dieses Grundstück mit diesem unvergleichbaren Blick, und man muss sich vorstellen, 230 Hektar Naturschutzgebiet direkt vor der Haustür.
Biosphärenreservat der UNESCO,
wow.
Ne?
Mhm, ja. Sehr beeindruckend. Und das ist das letzte Grundstück quasi. Und danach passiert ja danach nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wenn, dann machen wir es, lass uns das richtig machen. Ja. Und dann machen wir dort so ein kleines Boutique-Ressort. Meine Idee war, man kennt das ja vielleicht der ein oder andere, der mal in einem Boutique-Hotel war. Das ist immer alles sehr speziell, sehr besonders, mehr, mit viel Liebe zum Detail. Und das war halt auch dieser Ansatz zu sagen, das, was man vielleicht auch bei Villenprojekten kennt in Sagaleta oder sonst wo, das runter reduziert auf so ein Boutique-Projekt, weil wir haben ja nur 44 Einheiten. Das ist ja anders, als wenn Sie es jetzt egal in einem anderen Projekt sehen, wo Sie 100, 200, 300, 400 Einheiten haben mit 2, 3, 4 Phasen, da haben Sie ja gar nicht die Ruhe und die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das können wir und das konnten wir und da haben wir wirklich versucht, ein einzigartiges, meiner Meinung nach einzigartiges Konzept umzusetzen mit einer sehr persönlichen Note.
Mhm. Gibt es da auch dann so eine Art Club mit drin, so eine Art Gemeinschaftsbereich?
Dann genau, für die, also das gehört auch natürlich dazu, aber das Gute ist natürlich, dass wir da jetzt nicht im Nowhere irgendwo sind, sondern El Soto und diese ganze Urbanisation, die ist ja schon da und das ist natürlich wie so ein Geschenk, das heißt, wir sind da auch natürlich den Bestandteil, können dort auch den Golfplatz nutzen,
Tennisplatz, Paddelplatz,
alles Mögliche und plus wir haben unseren eigenen separaten Bereich mit einem unvergleichbaren Mehrblick, wo wir natürlich alle Annehmlichkeiten verbinden. Und uns war es auch wichtig, uns auf den Menschen zu konzentrieren und die Familien, die dort zukünftig wohnen. Weil mein Ziel war es eigentlich nicht, 44 gleiche Apartments und Penthäuser zu bauen, sondern alles eigentlich so im Endeffekt auf die Wünsche der Kunden.
Maßgeschneidert sozusagen, ne?
Ja, na, so ein bisschen. Man sagt ja im Englischen bespoke. Das heißt, jemand kommt und möchte sich ein zweites Zuhause bauen.
Okay.
Und dann geht es darum, dass er sich auch mal überlegen kann, welche Fliesen möchte ich haben?
Okay.
Möchte ich vielleicht einen Grundriss verändern? Und das kannst du halt bei einem ganz großen Projekt ist das technisch gar nicht umsetzbar. Mhm. Aber mit Toni Parado, mit Pablo und mir in dieser Dreierkonstellation.
Das perfekte Trio, ne?
Perfekt, genau. Und ich glaube, damit unterscheiden wir uns maßgeblich. Für mich geht es nicht um besser oder schlechter, sondern wir haben einfach ein komplett und ganz anderes Konzept. Und die Mischung finde ich auch, dass wir halt auf der einen Seite Marbella haben mit diesem Lifestyle und dem Ganzen, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein Rückzugsort da oben.
Es ist eigentlich eine andere Welt und ich kann das sagen, weil ich nämlich selber da oben wohne. Also deswegen.
Sehr schön. Genau. Ja, und dieses Top of the Hill mit diesem unvergleichbaren Blick von, dass man da die Berge sieht in der Sierra Nevada oder dann bis hin zu Gibraltar. Also was soll ich da jetzt sonst noch sagen? Also da muss man einfach hinsichts angucken.
Genau.
Das wirkt.
Mhm. Vermarkten Sie das Projekt dann vorwiegend in Deutschland, ne, wo Sie ja viele Kunden haben wahrscheinlich, ne? Oder ist es so als internationale Anlage angelegt?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich versuchen, sämtliche Kanäle zu bespielen. Wir haben natürlich hier Makler vor Ort, mit denen wir im Austausch sind, die das Projekt vorstellen. Wir sind aber natürlich auch mit allen neuen Medien unterwegs, wir haben da extra auch eine Kampagne gemacht, weil für uns war es wichtig, wir wollten nicht einfach auch nur ein Immobilienprojekt vorstellen, die x-te Immobilie mit den und den Designs, sondern für uns ging es mehr darum, im Zuge der Pandemie auch zu überlegen, was macht es mit den Menschen, dass die Menschen im Endeffekt gerade mit diesem entschleunigen Überlegen zu gucken, eigentlich geht es ja darum, take a moment, ja, also mal den Moment zu leben, zu genießen, wo bin ich denn eigentlich hier in Marbella? Ich habe diese andalusische Natur, ich habe die Möglichkeiten, ich habe das Meer und alles andere und darauf eigentlich die Menschen mit dem Projekt einzuladen, hierher zu kommen und vielleicht hier auch ihr zweites Zuhause zu finden. Und das war, wir haben über 9 Monate gebraucht, um diese ganze Kampagne erstmal auf den Weg zu bringen, aber die Arbeit zahlt sich jetzt aus, ja, also man sagt ja immer, Glück ist das Ergebnis von viel Arbeit. Also wir haben im Oktober angefangen mit dem Vertrieb.
Oktober letztes Jahr, ne?
Ja.
Okay.
Und wenn man jetzt mal Dezember so die Hälfte ansetzt und den Januar kann man sich ja eigentlich ausschenken, dann sind das knapp 3 Monate.
Okay.
Und wir haben jetzt 40% der Einheiten reserviert oder fast 45
jetzt
schon. Ich meine, es sind nur 44 Einheiten, aber es ist ja immer ein Unsicherheitsfaktor, wenn man mit so einem Projekt an den Markt geht. Aber wir waren sehr motiviert, überzeugt auch vom Konzept und kriegen jetzt auch die Bestätigung und das freut uns auch.
Hatte Corona auch so ein bisschen vor Verzögerungen gesorgt eigentlich bei diesem Projekt, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man so ein Projekt ankauft, diese ganzen Abenteuer, die man da erlebt, Sie müssen sich vorstellen, ich wollte nach Marbella kommen am 14. März 2020, für den einen oder anderen, der diesen Zeitpunkt noch kennt, Herrn Sanchez, der dann auf einmal in so einer Abendansprache sagt, ja übrigens, wir haben bald einen Lockdown und ich sitze am Abend noch, arbeite und auf einmal sagt mir mein einer Ingenieur, du, wir können morgen nicht fliegen. Und dann frage ich, warum denn? Ja, da in Spanien ist Lockdown.
Okay, sind Sie erstmal in Deutschland geblieben, ne?
Bin ich erstmal 3 Monate in Deutschland geblieben und dann 3. Juli war dann wieder offen. Können Sie ja dreimal nachfragen, wer als erster hier war. Okay. Das war ich dann. Und das war natürlich auch so kleine Abenteuer. Das gehört irgendwie auch zu dieser Geschichte. Ist auch irgendwie eine schöne Geschichte, finde ich. Ja, und das macht die Sache so spannend. Also ich glaube, was Corona angeht, das betrifft jetzt nicht nur Deutsche oder Spanier, sondern ganz Europa entdecken viele auch Marbella und auch die Costa del Sol als Ort, wo man wohnen und leben kann. Und so haben wir auch den Zuspruch international. Also das sind Deutsche, Spanier, Belgier, Franzosen, also wirklich sehr breit verteilt.
Der Horizont ist in Sicht, ne? Wann, meinen Sie, können Sie mich zur Grundsteinlegung einladen?
Ja, auf jeden Fall. Ich sag ihm Bescheid.
Kann man da schon ein Datum nennen, wann das sein wird? Oder?
Die Grundsteinlegung heißt ja erstmal müssen wir ja erstmal so die ganzen vorbereitenden Maßnahmen machen, die Erdarbeiten und so weiter. Und das wird natürlich dann jetzt auch alles, sage ich mal so, wahrscheinlich auch noch ein paar Monate dauern, aber dann sage ich Ihnen auf jeden Fall Bescheid und
wunderbar,
dann freue ich mich, wenn Sie dabei sind.
Okay, wir machen eine ganz kurze Pause und reden gleich weiter.
Alles klar.
Ich weiß nicht, woher ich das hab. Ich glaub nicht, dass meine Mom das macht. Immer wenn es mir gut geht, denk ich hab was übersehen. Ich frag mich, war das schon immer da, dass ich mir zu viele Sorgen mach. Die ganze Stadt ist längst wieder pennen, während ich hier mit meiner Angst Slalom renn. Und ich denk, du stellst dich ein auf die Katastrophe, suchst nach dem Haken, dem doppelten Boden. Aber was, wenn's den gar nicht gibt und du nur kunstglücklich bist? Und du wühlst nach dem Wenn und dem Aber, damit du allen sagen kannst, dass es klar war. Aber was, wenn die Wahrheit ist, dass du nur glücklich bist, glücklich bist, dass du nur kurz glücklich bist.
Kann ich das noch reparieren? Die Panik einfach wegradieren? Mich freuen, wenn etwas neu beginnt. Nicht nur das sehen, was ein Hindernis. Irgendwer sagen, bin ich so geboren oder über die Jahre erst so geworden, dass ich erwarte, wenn ich runterkomm,
dass nur die Ruhe vor dem Sturm. Und
Und du stellst dich ein auf die Katastrophe, suchst nach dem Haken, den doppelten Boden. Aber was, wenn's den gar nicht gibt und du nur kunstglücklich bist? Und du wirst nach dem Wenn und dem Aber, damit du allen sagen kannst, dass es klar war. Aber was, wenn die Wahrheit ist, dass du nur kunstglücklich bist? Glücklich bist, dass du nur kunstglücklich bist. Glücklich bist, dass du nur
Madeleine Juno und Max Giesinger, nur kurz glücklich, Sie hören das deutsche Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Live bei mir im Studio ist Sascha Falk, Geschäftsführer der FRD GmbH, Estate GmbH in Berlin. Herr Falk, Sie haben mal in einem anderen Interview erzählt, dass Immobilien Ihre Leidenschaft sind, ne? Und Sie seit 25 Jahren im Investmentgeschäft tätig sind. Ne? Was war Ihr erster Kontakt mit der Immobilienbranche, in der Sie seit 15, 16 Jahren, glaube ich, aktiv sind, ne?
Ja, also das reicht natürlich schon sehr, sehr weit zurück. Ich habe ja verschiedene Projekte begleitet, auch im internationalen Bereich, und ich hatte eigentlich immer irgendwie, ich kann auch nicht sagen warum, immer sehr, sehr viel mit Wohnimmobilien zu tun. Und das ist natürlich auch immer so was ganz Besonderes, ja, wenn man dann halt ein Bauprojekt realisiert und dann am Ende ja ein fertiges Gebäude sieht und dort immer wieder vorbeifährt oder Menschen wohnen sieht, dann ist das doch schon auch irgendwie was Emotionales. Man schafft eigentlich aus einem Stein irgendwie schon ein emotionales Element, und das ist halt immer wieder spannend und macht einen auch ein Stück weit dann stolz. Ja.
Berlin und der Umkreis sind ja für Immobilien ein sehr spannendes Pflaster, ne? Und war es auch in den letzten Jahren. Ne? Wie hat sich der Markt dort verändert?
Ja, also man muss natürlich sagen, dass das Thema in Berlin natürlich ja grundsätzlich Metropolen betrifft in Deutschland. Gerade dieser Zuzug von Menschen in die Metropolen aufgrund von Zukunftschancen oder auch dass das Auswärtige hinzuziehen aus dem Ausland, junge Europäer, die Berufsperspektiven suchen aus Italien, Griechenland oder auch Spanien, aufgrund von Jugendarbeitslosigkeit, drängen natürlich in die Stadt, und leider hat natürlich da auch die Politik es immer wieder versagt, Grundlagen zu schaffen, nämlich Anreize für Wohnraum, sondern eher, und es ist halt leider so, hier Situationen geschaffen, die es doch sehr kompliziert machen. Also wir erleben sehr, sehr häufig, ich habe jetzt allein, glaube ich, 6 Projekte in Berlin, wo wir ja wirklich sehr viel Zeit investieren, um Baugenehmigungen zu bekommen, und da wäre es doch schon schön, eine andere Kultur zu haben in der Politik, was das Thema Bauen angeht. Und jetzt erleben wir gerade in den letzten Wochen dramatische Situationen, wo jeden Tag 10.000 bis 15.000 Menschen, also Frauen mit ihren Kindern,
an den Bahnhöfen ankommen. Ne?
An den Bahnhöfen ankommen, wo ich wirklich sage, den höchsten Respekt habe, auch vor der Initiative der Menschen aus der Stadt und aus der Umgebung, die auch von weit ab kommen, um dort am Bahnhof zu helfen und den Menschen sozusagen Unterstützung zu geben. Und wir wissen ja nicht, wie lange der ganze Sachverhalt sich noch entwickeln wird und was das auch für den Immobilienmarkt daher heißt. Also da kommen noch mehr Menschen auf bestehende Immobiliensituationen, und wir brauchen eigentlich mehr Wohnraum. Und das ist natürlich schon eine große Fragestellung und eine große Aufgabe.
Für die neue regierende Bürgermeisterin von Berlin.
Ja, ganz genau. Und das betrifft nicht die Wirtschaft, die da handelt, oder die Bauwirtschaft oder die Projektentwickler, sondern vielmehr die Politik, die Rahmenbedingungen endlich schafft. Für einfaches Bauen.
Ja, Herr Falk, Sie entwickeln nicht nur und bauen nicht nur Immobilienprojekte, ne? Sie verwalten die Projekte danach auch mit dem Team zusammen. Ne? Wird es bei Ocean View Marbella dann auch der Fall sein, dass es dann in einer Selbstverwaltung dann geführt wird, oder?
Ja, also es ist so, dass wir das natürlich hier in einer gewissen ja, anderen Situationen darstellen. Wir werden natürlich auf der einen Seite mit einer Hausverwaltung von aus Marbella zusammenarbeiten, die das seit vielen Jahren macht. Das hat ja natürlich auch was damit zu tun, dass dort bestehende Systeme vorhanden sind, bestimmte Strukturen natürlich da auch klar sind. Aber wir haben hier einen sehr, sehr besonderen Ansatz. Und zwar diese persönliche Note vollzieht sich eben nicht nur darin, dass wir Ansprechpartner sind in der Ankaufsphase oder in der Gestaltung der Wohnung oder des Apartments oder Penthouses, sondern vielmehr darum, dass wir halt auch hier eine Beziehung mit den Käufern darüber hinaus entwickeln. Das heißt, wir werden einen eigenen Concierge-Service haben, der eben nicht nur in der Broschüre eingetragen wird und sagt, ja, und sowohl, und Sie haben auch einen Concierge-Service, sondern ich habe hier wirklich etwas geschaffen, wo wir glauben, dass das zukünftig da einen deutlichen Mehrwert bietet. Gerade wenn man pendelt zwischen Standorten, ob das jetzt nun Berlin und Marbella ist oder ich wohne in Stockholm und bin in Marbella, dann brauche ich jemanden vor Ort, der mir hilft, der mir hilft, hier anzukommen, der mir Unterstützung gibt. Und da ist dann halt auch Louis Marbella, das ist sozusagen unser neues Brand, dann für diese 44 Menschen und Familien dann halt auch der erste Ansprechpartner. Okay. Und wir bauen denen dann die Brücke nach Marbella sozusagen.
Mal eine generelle Frage, wann ist eigentlich eine gute Zeit für Investment? Hier an der Küste hat man den Eindruck, dass gerade die Corona-Pandemie Investoren angelockt hat, die wir ja vorher auch im Gespräch mit Uwe Schäde gehört haben.
Ja, also ich glaube, diese Stimmung ging positiv schon viel früher los. Also wenn man sich mit vielen Experten hier auch aus der Region unterhält und auch international, hatten wir ja gerade 2008, 2009 eine Situation, wo es mit diesem Zusammenbruch
der großen natürlich Finanzkrise,
einen Stillstand gab. Hier war 5 Jahre gar nichts. Mhm. Und so ab 2014 war so eine Art Wiedererwachen, so eine Art Dornröschenschlaf.
Ja, der dann 2 Jahre später kamen Sie dann, ne, ins Spiel.
Ja, mehr oder weniger. Und dann haben irgendwie auch die ganzen Projektentwickler wieder Mut gefasst. Es sind andere auch gekommen und haben da auch im Endeffekt so einen Spirit erfasst, nämlich den Fokus, wie man halt hier auch Projekte so aufstellt, dass sie für Menschen interessant sind. Und das gab dann natürlich auch einen gewissen Boost. Ja, und dann kurz 2019 ging das ja immer weiter. Man hat sich gefragt, okay, wo geht die Reise hin? Kommt jetzt, ebbt es jetzt langsam ab? Ja, und dann kam die Pandemie. Und dann kam irgendwie nochmal so ein positives Momentum, wo sich natürlich erst alle gefragt haben, okay, was friert das jetzt alles ein? Bricht das alles ein? Ich war da eigentlich relativ entspannt, weil für mich ist Marbella ein ganz besonderer Ort, der jetzt kaum vergleichbar ist mit einer anderen spanischen Destination. Auch
eine starke Marke, ne?
Die auf jeden Fall immer zieht. Viele Residenten, 12 Monate im Jahr kann man hier ins Restaurant gehen. Das ist jetzt nicht Ibiza, was nach 4-5 Monaten zumacht.
Und ist auch das ganze Jahr über belebt eigentlich. Ne? Also nicht ganz wie in Mallorca, wo dann die Bürgersteige hochgeklappt werden im Winter.
Hier sind Schulen, hier sind Universitäten, hier ist Hinterland und von daher, das macht diesen Standort auch so stark und auch so, sag ich mal, so attraktiv, weil viele für sich ja auch gerade, ich meine Homeoffice, ich habe ja auch eine Hausverwaltung in Berlin und auch meine ganzen anderen Mitarbeiter, wenn dann die Hälfte der Mitarbeiter alle im Homeoffice waren, das war ja überall in Deutschland, auch in Spanien der Fall und da haben ja dann auch viele auch ihr Arbeitsumfeld mit dem privaten Umfeld verbunden und haben dann überlegt, Mensch, dann kann ich da auch eigentlich hier in Spanien in meinem Apartment sein und dann mache ich mein Homeoffice von hier und mit dieser Idee, glaube ich, ist dann nochmal so ein kleiner zusätzlicher Boost entstanden und in den Gesprächen auch mit den Kaufinteressenten hören wir das immer wieder raus und das ist, sage ich mal, ein toller Effekt und ich glaube, da sind wir auch jetzt erst am Anfang, da kommen noch ganz andere Entwicklungen, man sieht das ja auch, wir haben das Thema Hotelinvestments gehabt, also Marbella ist bei vielen auf der Karte, ich war jetzt vor kurzem in Miami und habe mich da auch mit Menschen ausgetauscht aus dem Immobiliensektor und vielen ist Marbella wirklich als Marke bekannt, also nicht nur als Stadt, Marbella ist eine richtige Marke.
Amerikaner kennen uns auch, ne?
Oder? Ja, ja.
Okay.
Ja.
Ihr Unternehmen hat aktuell, glaube ich, so um die 10 Projekte in Deutschland, ne? Und jetzt eben auch Ocean View in Spanien. Hier in Marbella braucht man doch eine gute Sekretärin oder einfach nur gutes Organisationstalent und ein effektives Zeitmanagement?
Beides. Also im Endeffekt alleine kann man das nicht gestalten. Wichtig ist, dass man strukturiert ist, dass man ein Team hat von Menschen und das ist es immer. Im Endeffekt macht der Erfolg immer die Zusammenarbeit von Menschen und deren Einstellung zu ihrer Arbeit aus. Und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt. Wir haben jetzt hier in Marbella uns ein schönes Team aufgebaut, aber auch darüber hinaus die Mitstreiter, mit denen wir arbeiten. Ja? Ob es nun der Architekt ist, ob es das Steuerbüro ist, ob es unser Rechtsanwalt ist oder aber auch die Baufirma, alle ziehen an einem Strang und das macht es im Endeffekt aus, damit man hier gut, sage ich mal, aus den Startlöchern kommt.
Mhm. Neugierig wie ich bin, habe ich bei LinkedIn nochmal Ihre Aktivitäten kurz gecheckt, ne, und dann gesehen und im Vorgespräch haben Sie es mir gerade nochmal bestätigt, ne, dass Sie auch Managing Partner sind bei Sei Marbella Yachting,
ja,
bei dieser Gesellschaft. Ne? Kann man bei Ihnen jetzt auch Yachten kaufen bzw. chartern oder was ist das für ein Ding?
Ja, das ist natürlich ein sehr guter Punkt, den Sie da gerade angesprochen haben, weil Marbella ist ja halt für mich mehr als nur ein Ferienort oder zum Wohnen, sondern hier geht es ja wirklich um so ein Lebensgefühl, dieses Take a Moment, wollten wir natürlich auch rundherum halt auch kreieren. Zum einen eben mit diesem Lifestyle-Management des Concierge-Service, ob es nun Housekeeping ist oder sonst irgendwas, sondern wir wollten auch die Möglichkeiten, die wir haben, natürlich hier auch nach Marbella bringen. Und ich bin halt hier sehr eng verbunden halt auch mit der Say Carbon Yachts aus Wangen im Allgäu. Das ist jetzt, sage ich mal, ein Unternehmen, was Yachten baut, also untypisch, man denkt im Allgäu.
Logisch, im Allgäu baut man Yachten, okay,
ja,
wusste ich auch
genau.
Nicht. Ne? Okay.
Das ist der Bodensee in der Nähe und der Karl Wagner, der CEO, kommt ursprünglich aus dem Motorsport und hat halt diese ganze Fähigkeit, die er früher auch in der Formel 1 mit Carbon-Chassis für die Formel 1 Autos, hat er mit in das Yacht-Business reingebracht und wir haben einzigartige Boote, die sehr leicht sind und damit das Thema Sustainability, halber Spritverbrauch, ich glaube aktuell gar nicht mal so
gut, unwichtig. Ja, im Moment, ja.
Und dieses Made in Germany, also dieses German Engineering, ich glaube, das ist halt auch so ein Lifestyle-Thema, was hierher gehört. Und am 6. Mai ist die große Eröffnung, da kommt unser neues Boot nach Puerto Banús. Und
von Dubai, glaube ich, bringen Sie das
Werden auch in Dubai sein, das kommt direkt aus Wangen, im Allgäu, macht das dann seine große Fahrt und wird dann hier in Marbella ankommen.
Und das kann man dann mieten oder was?
Das kann man chartern, chartern, ganz genau. Und wir werden natürlich da auch Kaufinteressenten das dann entsprechend anbieten. Aber ich glaube, das wird eine tolle Erfahrung und es passt halt wirklich extrem gut zu Marbella.
Okay, und haben Sie selber auch schon einen Yachtführerschein oder brauchen Sie dann immer einen Kapitän dazu?
Also ich habe natürlich einen sehr erfahrenen spanischen Kapitän, der auch dazu extrem sympathisch ist und der sich natürlich tagtäglich wie so, um so ein Baby dann darum kümmert. Wird. Also ich habe natürlich auch einen Bootsschein, bin da aber jetzt...
Aber dann eher für den Wannsee wahrscheinlich dann, ne, oder?
Ja, würde ich sagen, ja.
Okay. Genau. Apropos Yachten, ne, glauben Sie, dass man zukünftig auch Yachten dann zum Schnäppchenpreis vielleicht bekommen kann, ne, wenn da jetzt der ein oder andere russische Oligarch verkaufen muss?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das wäre doch ein Business, wo man auch gut einsteigen könnte jetzt, ne, oder?
Ja, definitiv. Die Frage ist immer, wo da die Losgrößen sind bei Ihren Schnäppchen. Also wenn bei Ihnen 100 Millionen ein Schnäppchen sind, also die habe ich jetzt gerade hier nicht so rumliegen.
Okay. da Sie jetzt, wie gesagt, dann auch mit dem Yachten dann ein zweites Business in Marbella haben, ne, legt es ja den Verdacht ein bisschen nahe, dass Sie Ihren beruflichen Schwerpunkt immer mehr ein bisschen nach Marbella verlegen wollen, oder irre ich mich da?
Ja, also es ist natürlich so, dass wir, wo wir vor 6 Jahren das erste Mal hier waren, eigentlich nur zu einem Urlaub hergekommen sind. Aber wenn sie dann immer wieder herkommen, sie entdecken die Vielfalt und die Schönheit dieser Gegend, die Herzlichkeit der Menschen. Und man baut halt auch irgendwie so eine Verbindung auf. Ja? Und jetzt haben wir halt unser Apartment, werden sicherlich uns irgendwann nochmal anderweitig entwickeln. Und ich werde natürlich immer auch meine Heimat Berlin haben, aber meine zweite Heimat Marbella und von daher für mich ist es schön, beides zu haben und aus beidem sozusagen mein Leben zu gestalten und bin da auch sehr glücklich. Wir überlegen jetzt auch, ich habe noch eine kleine Tochter, die ist 5, eventuell das Kind auch in die deutsche Schule zu bringen. Gucken wir mal.
Okay. In Marbella ist ja auch immer einiges los. Ne? Da würde ich sagen, an dieser Stelle würde ich mal unsere Veranstaltungstipps unterbringen und vielleicht ist da ja was für Sie dabei. Also wir fangen mal an mit heute Abend. Ne? Da ist nämlich zum Beispiel Kino, ne? Um 20 Uhr im Instituto Rio Verde und morgen Abend zur gleichen Zeit im Centro Municipal de Música in San Pedro Alcántara. Da wird der Streifen Las Cosas que Decimos, Las Cosas que Hacemos gezeigt. Eintritt 3 Euro. So, für Lau ins Theater, warum nicht? Anlässlich des Welttags des Theaters, der am 27. März gefeiert wird, ist es noch möglich für das Stück Cave Canem, Das bereits am Samstag, 26. März um 20 Uhr im Centro de Artes Escénicas La Alcolera in El Ingenio San Pedro aufgeführt wird. Wie gesagt, kostenloser Eintritt, bis der Saal voll ist. Es lohnt sich dann frühzeitig da zu sein und am Eintritt zu warten. Ne? Für das Stück Elektra 25 am Sonntag im Teatro Ciudad de Marbella gibt es dagegen keine Karten mehr. Also zwecklos da dann versuchen, noch reinzukommen. Sportfreunde kommen in unserer Stadt ebenfalls auf ihre Kosten. Am Samstag und Sonntag findet in der Sporthalle Elena Benitez in San Pedro Alcántara der internationale Grand Prix der rhythmischen Sportgymnastik statt. Los geht's am Samstag um 10 und am Sonntag um 9.30 Uhr. Karten bei www.ticketmaster.es. Tennis satt gibt's dann vom 27. März bis 3. April im Tennisclub Ponte Romano in Marbella. Dort finden zeitgleich das bewährte ATP Challenger 125 und parallel dazu das WTA 125er Turnier statt. Bei den Herren darf man sich auf Spieler wie Pablo Andujar, Philipp Kohlschreiber oder Stan Wawrinka freuen. Und bei den Damen sind bekannte Namen wie Arantxa Rus, Maja Sheriff oder Danka Kovinic mit dabei. Der Besuch der Quali am Sonntag ist kostenlos. Ab Montag Zugang nur mit Ticket zum Preis ab 20 Euro, dass man sich dann auf der Website www.andalusiaopen.com besorgen kann. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis für Kunstliebhaber: Enna Gruß und Lothar Kames laden am Samstag, 26. März, zum Open House in ihrem neuen Atelier in der Calle Juan Belmonte E 501 in Porto Banús ein. Das Ganze von 11 bis 15 Uhr. Sascha Falk, ist da auch was für Sie dabei oder haben Sie gerade nicht aufgepasst?
Doch, also Tennis ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Aber da sind Zuschauen. Sie schon wieder weg. Sie sind doch am Montag, ja, am Sonntag schon wieder im Flieger, ja, nach Berlin. Leider. Ne?
Aber ich werde mal den Maurice Elst, unseren Sales Director, fragen, ob er sich das angeschaut hat, und dann wird er mir bestimmt berichten. Das ist bestimmt spannend.
Okay, ja, kann man, glaube ich, auch im Livestream verfolgen, ne, die Spiele. Ne? Also wenn es einen interessiert, dann kann man auch so dabei sein. Ne? Herr Falk, ja, wir haben es vorher schon angesprochen, ne? Marbella gefällt Ihnen, Marbella ist eigentlich der Ort, wo Sie sich wohlfühlen. Was machen Sie in Marbella, wenn Sie mal Ihr Handy ausgeschaltet haben und keine E-Mails beantworten?
Ja, also im Endeffekt, wenn die Familie da ist, dann unternehmen wir natürlich hier extrem viel. Es gibt ja hier 1000 Möglichkeiten. Zum Beispiel hat meine Tochter Tennis spielen. Ja, das Thema hatten wir gerade hier.
Bei Klaus Hofsess oben, oder?
Ganz genau, okay. Bei der Sonja und dem Klaus Hofsess. Das sind natürlich, die sind ja legendär.
Genau, der war vor ein paar Wochen erst da, Klaus Hofsess. Ja.
Wow. Also wirklich eine ganz tolle Familie. Da war dann meine Tochter dann für einen Monat. Dann war ich natürlich da auch jeden Tag abends dann schön grillen. Tolle Sonnenuntergänge. Okay. Also man kann hier natürlich sehr, sehr viel machen. Man kann hier an den Strand gehen, man kann die Zeit hier genießen, und irgendwie geht die Zeit hier immer irgendwie schneller vorbei. Das ist halt
okay. Ja, also
immer, genau, wenn es schön ist, geht es besonders schnell, ja.
Ja, vor allem jetzt am Sonntag, ne, wo die Uhr dann wieder eine Stunde vorgestellt wird, ne? Genau, aber dann ist mehr vom Tag dann, ne?
Ja.
Genau. ja, und Zeit für Hobbys, so, dass man sagt, okay, ich fange jetzt an, das Paddel spielen oder ich mache jetzt dann doch irgendwie einen Bootsführerschein hier für die Küste, ne, oder?
Ja, also natürlich sind das jetzt gerade auch, wenn das Boot jetzt kommt, also ich habe ja diesen Seeschein, aber die Frage ist immer, ich muss ja auch lernen, irgendwie aus dem Hafen rauszukommen, weil draußen auf dem Meer ist ja gut, aber ich will ja das ohne Schaden für andere.
Ja, dann halt mit Porto Banús herrscht immer viel Verkehr, ne, ja.
Dann nicht, dass man immer sieht, ach, der Herr Falk ist wieder unterwegs gewesen.
Nicht, dass sie die Lady Mura irgendwie rammen oder sowas, ne,
ja. Ja, auch das ist
nicht so toll.
Also du hast 1000 Möglichkeiten. Paddle ist natürlich ein Riesenthema für mich. Der Pablo Villarroel erzählt mir immer, dass er mit dem Charlie Simon immer spielen geht.
Okay.
Und da will ich natürlich auch gern mal dabei sein. Also gibt hier 1000 Möglichkeiten. Und bald ist ja Semana Santa. Da habe ich dann auch ein bisschen Urlaub.
Genau.
Und dann werde ich mal gucken, dass
Prozession mal anschauen. Ne?
Ja, also genau. Geht es denn wieder los? Ist das denn soweit?
Ja, dieses Jahr soll es wohl wieder richtig stattfinden. Ach, ne? So wie üblich. Ne? Genau. Toll. Wunderbar. Also, wir sind am Ende der Sendung angekommen, Herr Falk. Ne?
Ja,
letzte Einladung. Frage vielleicht. Wann wird in Ocean View der erste Bewohner einziehen?
Ja, also ich gehe davon aus, dass wir das dann irgendwann erleben im ersten Quartal 2024, also deckungsgleich heute in 24 Monaten.
Okay.
Ja, das wäre natürlich dann schön und dann erleben die dann sozusagen zum ersten Mal Semana Santa in ihrem neuen Zuhause. Also wenn ich dieses Bild malen kann, dann glaube ich, ist das ein sehr schönes Bild.
Hoffen wir, dass Sie recht behalten. Bedanke mich für den Besuch. Sascha Falk, vielen Geschäftsführer Dank. Der FRD Estate GmbH. Zum guten Schluss noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Marbella. Zumindest bis morgen bleibt es nasskalt mit Höchsttemperaturen bis 16 Grad und auch der Sahara-Staub meldet sich nochmal zurück oder hat sich schon zurückgemeldet. Ne? Man hat es heute schon an der Himmelfärbung gemerkt. Erst am Sonntag und Samstag und Sonntag lässt sich ein wenig die Sonne blicken, doch es bleibt wechselhaft und es können immer wieder ein paar Tropfen fallen. Erst zum Wochenanfang wird es etwas wärmer. Die Quecksilbersäule geht hoch auf 18 Grad, allerdings ist bereits am Dienstag und Mittwoch wieder mit Regen und Gewittern zu rechnen. Das war's für heute beim Deutschen Infomagazin auf der 107,6 bei Radio Television Marbella. Umstellen die Zeit von Samstag auf Sonntag um eine Stunde. Wir hören uns wieder, wenn Sie möchten, am kommenden Donnerstag zur gewohnten Zeit. Weitere Infos zur Sendung und Gästen und den Mitschnitt zum Nachhören gibt es auf der Facebook-Seite das Deutsche Infomagazin. Hasta luego und tschüss, bis nächste Woche, sagt Dietmar Förster.
Marbella Radio 107.6 FM. El protagonista eres tú.